Heute ist Pfingsten. Hey, schön sind wir alle hier an diesem Ort gemeinsam zusammen versammelt. Und wir lesen heute das Pfingstkapitel. Die ersten 13 Verse habt ihr schon gehört und wir werden den Rest des Kapitels in dieser Predigt auch noch lesen. Die Pfingstgeschichte steht in Apostelgeschichte 2 und in Apostelgeschichte 1. Da verkündet Jesus, dass Pfingsten kommen wird. Nämlich als Jesus, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sagt er zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet denn die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und alle, die an Jesus glauben, versammeln sich an einem Ort. Einerseits sind es die Apostel, andererseits auch alle, die sonst an Jesus glauben. Da werden ganz viele Frauen aufgezählt in Vers 14 vom Kapitel 1 und in Vers 15 wird noch von 120 anderen Männern gesprochen. Und es sind also schon einige Jesus-Anhänger zusammen und bilden eine Gemeinde. So mit, ich weiß nicht genau wie viele Leute, aber so 150 oder so wären sicher gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann kommt Pfingsten. Die Anhänger von Jesus sind wieder zusammen an einem Ort. Und der Heilige Geist kommt auf sie und sie beginnen in fremden Sprachen zu sprechen. Warum fangen sie an, in fremden Sprachen zu sprechen? Zu der Zeit ist in Jerusalem wieder einmal ein Fest. Genau wie zu Ostern, als das jüdische Pessachfest gefeiert wurde, findet an Pfingsten das jüdische Schavuotfest statt. Zu diesem Fest kommen also jüdische Gläubige aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Aus Arabien, aus Ägypten, aus Libyen, aus Mesopotamien, das ist so heutige Irak, Iran, einmal rund ums Mittelmeer rum, alle kommen wieder mal zusammen für dieses Fest in Jerusalem. Und die Juden haben sich schon, seit sie im Exil waren, immer weiter verbreitet. Manche sind zurückgekehrt nach Israel, nach Jerusalem, aber andere sind da geblieben, wo sie hinvertrieben wurden. Und weitere Menschen haben dann an diesen Orten den jüdischen Glauben angenommen. Sie sind also nicht ursprünglich aus dem jüdischen Volk, sondern aus anderen Völkern und sprechen darum auch andere Sprachen. Sie können wahrscheinlich auch Hebräisch oder ein wenig Hebräisch, weil sie sind in den Synagogen dabei und da wird das Alte Testament in Hebräisch gelesen. Also können sie etwas. Aber dann beginnen die Anhänger von Jesus in diesen fremden Sprachen zu sprechen. Und jeder hört seine eigene Muttersprache. Seine eigene Herzenssprache. Und manche fangen dann an zu spotten, hey, die Menschen sind doch betrunken. Also ich weiß nicht, wie die sich das erklären, aber wenn ich irgendwo hinreise, vielleicht nach Indonesien oder in die Mongolei oder Nepal oder sonst irgendwo hin und ich höre da jemanden Schweizerdeutsch sprechen, dann denke ich nicht im ersten Moment, der ist wahrscheinlich besoffen. Da denke ich, da muss es andere Gründe geben. Doch nachdem die Menge sich gewundert hat, weshalb diese Anhänger ihre eigenen Sprachen sprechen, tritt Petrus hervor und erklärt der Menge das Evangelium. Und er zitiert dabei aus dem Alten Testament, denn seine Zuhörer kennen ja das Alte Testament. Und wir lesen nun die Predigt von Petrus aus Apostelgeschichte 2. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und jetzt zitiert Petrus das Kapitel 3 von Joel. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Zitat Ende. Und Petrus fährt fort: Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen lassen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Erst zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht: Ich habe den Herrn ständig vor Augen, er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt, und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Das ist ein Zitat aus Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Und dann fährt Petrus fort: Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben. Genau wie andere Menschen, seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen, und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen, und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel aufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Ein Zitat aus Psalm 110. Der Herr sagte zu meinem Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Und Petrus beendet die Predigt. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen: Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist die ganze Predigt, wie sie uns überliefert wird in Apostelgeschichte 2, die Petrus gehalten hat. Er zitiert den Propheten Joel und den König David. Petrus erklärt in kurzer Zeit das ganze Evangelium. dass Jesus der auserwählte Messias ist, dass er gekreuzigt wurde und gestorben ist, aber dass er nicht tot blieb, sondern auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist und von dort seinen Heiligen Geist aussendet zu uns. Und diese Predigt bleibt nicht ohne Folgen. Die nächsten Verse zeigen auf, was mit den Menschen, welche die Predigt gehört haben, passiert. Vers 37 bis 41, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wow, was ist das für ein Tag? Eine kurze Predigt und 3000 Menschen kommen zu Jesus. Und sie lassen sich taufen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher sie das Wasser in Jerusalem hatten, um alle diese Menschen zu taufen. Aber sie haben es geschafft. Und die Menschen haben den Heiligen Geist empfangen. Wir erinnern uns nochmals, die Menschen waren da wegen einem jüdischen Fest. Das Fest des Schavuot. Was wird an diesem Fest gefeiert? Einerseits ist es so ein Erntedankfest. Am Ende der Weizenernte, und auch das ist genau festgelegt, 50 Tage nach Pessach wird dieses Fest gefeiert. Danach beginnt dann die Gerstenernte. Aber am Ende der Weizenernte gibt es ein großes Fest. Und andererseits ist da auch die Betonung drin, hey, wir erinnern uns daran, dass wir die 10 Gebote oder alle Gebote auf Steintafeln bekommen haben. Und zwar nicht einmal, sondern zweimal. Weil in 2. Mose lesen wir, hey, Mose geht auf den Berg Sinai, Gott schreibt ihm mit seinem Finger diese Steintafeln voll mit den Geboten und er sagt, hey, jetzt musst du aber runtergehen, weil sie beten gerade ein goldenes Kalb an. Und Mose geht mit seinen 2 Steintafeln da runter und sieht das und ist so wütend, dass er die Steintafeln zerbricht. Und später heißt es, hey, Gott holt Mose wieder hoch, sagt, hey, komm nochmals hinauf, ich schreibe diese Steintafeln nochmals. Und Mose kommt nachher nochmals mit den Steintafeln zum Volk hinunter. Und das wird an diesem Fest gefeiert, am Schavuot. Die Gesetze, die in Steine gehauen sind. Und mit diesem Hintergrund lesen wir nun die Stelle in Hesekiel 26, die Verse 24 bis 26. Da heißt es, denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Das passiert an diesem Tag. Menschen aus unterschiedlichen Regionen kommen wieder in das Land und feiern gemeinsam. Das zweite, was passiert, ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Das ist die Taufe. Und das dritte, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Es geht nicht mehr um die Steintafeln. Es geht um den lebendigen Gott. Es geht um Jesus, der Fleisch geworden ist Und es geht nun um den neuen Geist, den Heiligen Geist, den wir alle bekommen haben. Das wurde schon in Hesekiel prophezeit und es tritt an Pfingsten ein. Und der Heilige Geist wurde nicht an irgendeinem Tag ausgegossen, sondern genau an diesem Fest. Und ich denke immer, ja, das hätte ja irgendwann passieren können, aber Gott hat genau den Zeitplan, dass es genau an diesem Fest passiert, an dem man sich an diese Steintafeln erinnerte. Und was hat das nun für Auswirkungen? Dieser eine Tag, da kamen ja über 3000 Leute zum Glauben, plus die, die davor schon dabei waren. Was passiert danach? Wir lesen es in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, hier steht das erste Mal das Wort Christen, weil vorhin hat es immer geheißen, ja, die Apostel oder die Anhänger von Jesus oder die Jünger. Aber hier ist das erste Mal, hey, Christen, also die Anhänger von Jesus Christus. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Auswirkungen erleben die Menschen da hautnah. Der Zusammenhalt und die Liebe untereinander wird gestärkt. Und die Kirche beginnt so richtig zu leben. Sie feiern Abendmahl miteinander und sie beten gemeinsam. Ja, sie teilen sogar ihren Besitz mit denen, die in Not sind. Und sie treffen sich täglich in den Häusern. Die Gruppe ist sehr groß geworden. Und einerseits trifft sich die große Gruppe im Tempel und andererseits treffen sie sich in den Häusern als kleinere Gruppen, wo sie gemeinsam essen und Gott loben. Und dies zeigt nicht nur Auswirkungen bei den Gläubigen, sondern auch in ihrem Umfeld. Die Menschen fangen an, ein hohes Ansehen zu bekommen von diesen Christen, weil sie so leben, wie sie leben. Und das zieht neue Leute an, die sagen, hey, das will ich auch. Ich will auch Christ werden. Sodass die Gemeinde immer weiter wächst. Und das geschieht nicht nur in Jerusalem, sondern das geschieht nachher im ganzen Reich. Warum? Weil die Leute ja nach Jerusalem gekommen sind, von ihren Herkunftsländern, und danach aber wieder in die verschiedenen Länder zurückgehen. Und auch da wachsen die Gemeinden. Und wir kommen zurück an den Anfang der Predigt, wo Jesus sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und das hört nicht auf. Das geht weiter bis zum heutigen Tag. Und auch heute erleben wir, wie Menschen zum Glauben kommen. Manchmal haben wir das Gefühl, das passiert nur in anderen Ländern oder weit entfernt. Wenn ich Berichte von China höre oder von Indonesien oder irgendwo in Afrika oder in Südamerika, aber es passiert auch hier bei uns in Europa und auch in der Schweiz. Vielleicht sehen wir das nicht so oder wir erleben es nicht so, aber es passiert auch hier. Und ich wünsche mir noch, dass wir das noch mehr sehen, dass das noch mehr passieren darf. Die Ausbreitung des Evangeliums beginnt mit Pfingsten, aber sie endet nicht da. Sondern sie dauert an bis zum heutigen Tag. Und ich möchte noch einen Punkt zum Schluss setzen. Einerseits gibt Gott den ersten Christen die große Gruppe, wie zum Beispiel wir hier, die einen großen Gottesdienst feiern miteinander. Doch zum anderen gibt es diese kleineren Gruppen, die sich in den Häusern treffen, welche persönlicher sind, bei denen man besser persönliche Fragen diskutieren kann oder sich noch vertiefter mit einem Thema beschäftigen kann, bei denen man diskutieren kann, bei denen man sich gegenseitig bei Lebenssituationen unterstützen kann und gemeinsam beten und über das Leben austauschen. Wir nennen diese Gruppen bei uns Lebensgruppen. Und vielleicht bist du schon in so einer Lebensgruppe dabei und dann hoffentlich merkst du, wie das deinen Glauben und dein Leben stärkt. Und vielleicht bist du gerade auf der Suche nach so einer Lebensgruppe, also du merkst jetzt, hey, ich würde jetzt gerne so eine Lebensgruppe haben, dann möchten wir eine neue Möglichkeit geben, diese Lebensgruppen überhaupt sichtbar zu machen, weil viele wissen gar nicht, dass wir so Lebensgruppen haben oder wissen nicht, wo sie sich treffen. Und deshalb haben wir neu wieder eine Plakatwand hinten im blauen Saal. Die sieht so aus. Darauf könnt ihr sehen, hey, wo treffen sich die einzelnen Gruppen? So in der Stadt Zürich oder im Umland. Eine Gruppe trifft sich auch online. Wen spricht das an? Manche Gruppen sind für Frauen, manche Gruppen sind für Männer, manche sind gemischt. Und welcher Altersbereich betrifft die Gruppe momentan? Aber die meisten Gruppen haben mir zurückgemeldet, sie sind auch offen für Ältere oder Jüngere. Aber da seht ihr so ungefähr, welche Altersgruppe diese Kleingruppen haben. Und auch, was für Themen sie momentan beschäftigen. Manche besprechen einfach die Predigten, manche haben ein bestimmtes Thema, manche machen ein Bibelstudium von Briefen oder widmen sich irgendeinem bestimmten Lebensthema. Da könnt ihr also gerne auf die Wand zugehen, hinten im blauen Saal, wenn ihr nachher Kaffee trinkt oder so, könnt ihr da rumstehen und euch das mal anschauen. Und ihr könnt auch, es hat so Zettel dabei, ihr könnt die Zettel auch mitnehmen und dann vielleicht überlegen, ob ihr da dabei sein wollt und die Menschen dann vielleicht in einer Woche oder so kontaktieren. Oder ihr kommt auf mich zu, wenn ihr Fragen habt. Vielleicht denkt ihr auch, hey, ich wäre gerne in einer Lebensgruppe, aber die Gruppe, die ich will, die gibt es noch nicht. Dann kann ich euch helfen, eine Gruppe zu starten. Dann klären wir das, wo und wie und was, und dass ihr dann auch auf diese Wand kommt. Und es sind noch nicht alle Gruppen auf dieser Wand drauf. Also geht mal heute hin und vielleicht geht ihr ein paar Wochen wieder hin, dann sind vielleicht noch ein paar mehr Gruppen dabei. Dann findet ihr vielleicht die Gruppe, die zu euch passt. Genau. Die meisten dieser Gruppen bestehen ziemlich lange und sind kontinuierlich. Aber vielleicht denkst du, hey, ich hätte gern ein Thema besprochen. Das sind ein paar Male, so 5-mal, 10-mal oder so, und dann ist das Thema wahrscheinlich auch erledigt. Dann kann man auch so eine Gruppe bilden. Sagen, hey, die Gruppe gibt es für 5-mal, für 10-mal oder wie auch immer, und dann ist die Gruppe auch wieder aufgelöst. Auch das ist möglich. Kommt auf mich zu, wenn ihr da weitere Fragen habt. Hey, die Kirche hat an Pfingsten begonnen, lebendig zu werden, und sie soll auch weiterhin lebendig bleiben. Und dann wird nicht nur einmal vor vielen Jahren Pfingsten gewesen sein, sondern es wird Pfingsten in unserem Herzen und in unseren Gruppen und in unserer Kirche, wenn die Kirche einfach lebendig bleibt und der Heilige Geist bei uns lebt und uns unterstützt und wir in dieser Kraft von ihm leben dürfen. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass du nicht an einem bestimmten Ort bist, sondern dass der Heilige Geist einfach Zeugnis gibt von dir und dass wir mit ihm leben dürfen. Und Heiliger Geist, manchmal spüren wir dich nicht und ich möchte dich einfach bitten, dass du noch größer in uns wirst und noch kräftiger wirkst, dass wir dich erleben dürfen und dass wir gestärkt sein dürfen für unser Leben, dass wir wirklich Jesus nachfolgen dürfen, mit unserem ganzen Leben und ihn ehren. Amen.